Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören das deutschsprachige Programm des Internationalen Dienstes des argentinischen Radios von Radio Nacional. Mein Name ist Markus Christoph und ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung am 16. Februar. Es ist 17 Uhr hier in Buenos Aires und es ist 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Es ist ein Sommertag bei 29 Grad. Der Himmel ist blau und wir starten wie gewohnt mit den Schlagzeilen in dieses heutige Programm. Casa Rosada gibt Weg für Stromerhöhungen frei und verspricht gleichzeitig Hilfe bei der Finanzierung des Bildungswesens. Der brasilianische Präsident Lula da Silva kritisiert Israel für die Gaza-Offensive. Die Regierung der Provinz Chubut bittet das FBI um Hilfe bei der Untersuchung eines Waldbrandes. Venezuela ordnet Schließung des örtlichen UN-Menschenrechtsbüros an. Uruguay ist die einzige vollständige Demokratie in Südamerika, sagt The Economist. Sport. Inter Miami spielt Remis gegen Newell's, der Mannschaft, für die Lionel Messi als Kind debütierte. Die Regierung von Javier Milei hat Erhöhungen der Stromtarife genehmigt, die für einkommensstarke Nutzer bis zu 150% betragen können. Damit setzt die Regierung ihren Plan fort, Subventionen abzubauen, um das Haushaltsdefizit zu verringern. In diesem Zusammenhang kündigte der Präsident gestern ein Programm zur Unterstützung von Familien an, die ihre Kinder auf öffentliche Schulen schicken. Der Präsident sagte: Es werde Mittel geben, um den Kaufkraftverlust auszugleichen, der durch die Abwertung, die Kürzungen und die Inflation, die jährlich jetzt 250% erreicht hat, entstanden ist. Millet räumte ein, die Situation, in der das Einkommen sinkt und man die Schule seines Kindes deswegen wechseln muss, ist nicht nur für die Eltern traumatisch, sondern auch für die Kinder. In einem Interview wiederholte der Staatschef seine Kritik an den Provinzgouverneuren. Er glaubt, diese seien nicht bereit, ihre Haushaltsbilanzen in ihren Gliedstaaten auszugleichen. Dies steht im Zusammenhang mit dem Kampf zwischen der Casa Rosada und den Provinzregierungen um die Kürzung von Subventionen und Hilfen der nationalen Regierung. Vor diesem Hintergrund sagte Milei, dass Córdobas Provinzgouverneur Martín Jajora mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben sollte als für Werbung. Maximiliano Pujano aus Santa Fe hingegen meinte, seine Provinz könne den öffentlichen Nahverkehr selbst mit dem bezahlen, was sie bereits an Treibstoffsteuern einnehme. Gustavo Sáenz aus Salta lehnte die Kürzung der nationalen Mittel für die Bezahlung der Lehrergehälter ab. Er bekräftigte, dass seine Regierung auf der Seite der Lehrer stehen werde. Die patagonische Provinz Chubut wird bei der Untersuchung der Brände im Nationalpark Los Alerces Unterstützung vom FBI erhalten. Der US-Botschafter in Argentinien, Mark Stanley, sagte bei einem Treffen mit dem Gouverneur von Chubut, Ignacio Torres, in Buenos Aires die Zusammenarbeit der US-Behörde zu. Diese wird bei der Ermittlung helfen. Es wird vermutet, dass das Feuer, das am 25. Januar in dem Nationalpark ausbrach, vorsätzlich gelegt wurde. Erst in dieser Woche konnte es von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 8000 Hektar wurden Opfer der Flammen. Nach dem Treffen mit Stanley teilte Torres auf X mit: Wir werden das FBI um Unterstützung bitten, um die Verantwortlichen so schnell wie möglich zu finden. Der Gouverneur bat auch die Justiz um eine exemplarische Bestrafung der Verantwortlichen für die Katastrophe. damit sich diese Art von Verbrechen nicht wiederhole, so der Provinzgouverneur. Die venezolanische Regierung hat das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte angewiesen, seine Tätigkeit im Land einzustellen. In diesem Zusammenhang forderte die venezolanische Regierung die 13 lokalen Vertreter der Agentur auf, das Land zu verlassen. Nach Ansicht des venezolanischen Außenministers Ivan Gil ist die UN-Agentur von ihrer Aufgabe abgewichen, die laut Ansicht von Gil darin bestehen sollte, die Auswirkungen der internationalen Sanktionen gegen Venezuela zu bekämpfen. Gil zufolge ist die Agentur nicht unparteiisch und sei zu einem Instrument von Putschisten und Terroristen geworden, die gegen Venezuela intrigieren. Die Entscheidung der Regierung von Nicolás Maduro folgt auf die Kritik an der Verhaftung der Menschenrechtsaktivistin Rocío Miguel, die der Verschwörung beschuldigt wird. In diesem Zusammenhang äußerten die Regierungen von Argentinien, Costa Rica, Ecuador, Paraguay und Uruguay ihre tiefe Besorgnis über die Verhaftung der Frau und ihrer Familie. In einer gemeinsamen Stellungnahme forderten diese lateinamerikanischen Staaten die sofortige Freilassung und die Einstellung der erhobenen Anklage. Am ersten Tag seines Besuchs in Ägypten hat der brasilianische Präsident Lula da Silva Israel für dessen Offensive im Gazastreifen kritisiert. In Kairo sagte der brasilianische Staatschef, dass die israelische Regierung keine der UN-Resolutionen zur humanitären Lage im Gazastreifen eingehalten habe. Lula erinnerte daran, dass Brasilien ein Land war, das die Hamas bei dem Angriff auf Israel und der Entführung von Hunderten von Menschen scharf verurteilt habe. Er fuhr jedoch fort: Aber es gibt keine Erklärung für das Verhalten Israels, das unter dem Vorwand, die Hamas zu besiegen, Frauen und Kinder töte, so Lula. Ein Waffenstillstand sei dringend erforderlich, damit humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen könne und die Geiseln der Hamas unverzüglich und bedingungslos freigelassen würden. Der brasilianische Präsident sagte dies nach einem Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi, dem er für seine Bemühungen um die Freilassung der Geiseln brasilianischer Staatsangehörigkeit dankte. Lulas Reise wird in Äthiopien fortgesetzt, wo er als Gast des Gipfels der Afrikanischen Union sein wird. Laut der Zeitschrift The Economist ist Uruguay die einzige vollständige Demokratie in Südamerika. Die englische Publikation bewertet in ihrer Rangliste Wahlverfahren, Pluralismus, das Funktionieren einer Regierung, politische Beteiligung, politische Kultur sowie bürgerliche Freiheiten. Anhand dieser Variablen werden vier Kategorien von Regierungen unterschieden: vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie, Hybridregime und autoritäres Regime. Uruguay nimmt weltweit immerhin den 14. Platz ein, den es sich mit Australien teilt, und steht in Südamerika an erster und in Lateinamerika an zweiter Stelle hinter Mexiko. Es ist erwähnenswert, dass The Economist in der letzten Ausgabe der Rangliste Chile als unvollständige Demokratie zurückgestuft hat. Der argentinische Fußballverband verhandelt derzeit über den Austragungsort für die Spiele der argentinischen Nationalmannschaft im März. Die Spiele sollten in China ausgetragen werden, aber die chinesischen Behörden haben ihre Entscheidung, sie auszurichten, rückgängig gemacht. Nun wird die Möglichkeit erwogen, die Spiele in den Vereinigten Staaten auszutragen, wo auch die diesjährige Copa America stattfinden wird. Wo sich bei den Gegnern um die gleichen handelt wie bei den ursprünglich in China geplanten Partien, nämlich Nigeria und Elfenbeinküste, ist noch nicht bestätigt. Unterdessen hat Inter Miami gestern ein Freundschaftsspiel gegen Newell's Old Boys aus Rosario bestritten der argentinische Verein, bei dem Lionel Messi als Kind sein Debüt gab. Das Spiel in Miami endete 1:1 unentschieden. Es ist erwähnenswert, dass sowohl Messi als auch der Trainer von Inter Miami, Gerardo Martino, Referenzpersonen und Anhänger des Clubs aus Rosario sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören Tango, wir hören Astor Piazzolla, wir hören das Stück Fuga y Misterio.
Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAI, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den Internationaldienst des argentinischen Radios, Radio Nacional. Ja, mein Name ist Markus Christoph. Ich führe Sie heute durch das deutschsprachige Programm. Es ist hier 17.14 Uhr live in Buenos Aires. Und wir schauen mal, was in der Region, was in Lateinamerika so passiert ist. Zunächst schauen wir nach Brasilien. Dort hat die Regierung am gestrigen Donnerstag die Haftbedingungen in den Bundesgefängnissen des Landes verschärft, nachdem zwei Häftlinge aus einem als Hochsicherheitsgefängnis eingestuften Gefängnis ausgebrochen waren. Die Behörden bezeichneten diesen Vorfall als ungewöhnlich und haben 300 Beamte mobilisiert, um die Flüchtigen wieder einzufangen. Der Vorfall ereignete sich im Bundesgefängnis von Mossoro im Nordosten des Landes. Es handelte sich um den ersten Ausbruch aus einem der 5 Bundesgefängnisse des Landes, die alle als Hochsicherheitsgefängnisse gelten und in denen als hochgefährlich geltende Gefangene untergebracht sind, meist Mitglieder krimineller Organisationen. Und den beiden Flüchtigen wird vorgeworfen, dem sogenannten Roten Kommando anzugehören, einer mächtigen Drogenhändlerbande in Rio de Janeiro, die Verbindungen in mehreren südamerikanischen Ländern hat. Offiziellen Angaben zufolge befanden sich Ende 2023 in Brasilien 832.300 Personen in Haft, in einem Strafvollzugssystem, das nur für 600.000 Häftlinge ausgelegt ist, von denen etwa 1.500 in den Bundesgefängnissen einsitzen. Neben dem großen Kampf gegen kriminelle Banden steht Ecuador vor einer neuen Herausforderung, dem Schicksal seiner Bananen. Seit Präsident Daniel Noboa vor einigen Wochen ankündigte, dass im Rahmen eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten Waffen in die Ukraine geliefert würden, hat Russland den Kauf dieser Frucht ausgesetzt. Somit steht Ecuador ohne seinen zweitgrößten Bananenkunden da. Anfang Februar vereinbarte die ecuadorianische Regierung mit den Vereinigten Staaten einen Waffentausch. Altes aus Russland stammendes Militärgerät soll Ecuador an die Truppen in Kiew liefern. Im Gegenzug erhalte Ecuador demnächst modernere Waffen aus den USA. Das Militärgerät, das nach Kiew gehen soll, 6 Hubschrauber sowie Langstreckenraketenwerfer und Flugabwehrsysteme, bezeichnete Noboa als so wörtlich russischen Schrott. Der ecuadorianische Präsident betonte, dass sein Land stattdessen moderne militärische Ausrüstung erhalten werde aus den USA, was es in seinem Kampf gegen die Kriminalität einbringen könnte. Die Entscheidung löste den Zorn des Kremls aus. Moskau verteidigte die vor Jahren an Ecuador verkauften Teile und argumentierte, wenn es sich um Schrott handeln würde, wäre es für Washington schwierig, den Austausch gegen moderne Ausrüstung vorzuschlagen. Der Kreml beschuldigte das Weiße Haus, durch Druck eine solche überalte Entscheidung zu fördern und kündigte einen Einfuhrstopp für Bananen und Blumen aus Ecuador an. In der jüngsten Ausgabe des Cities in Motion Index 2024 wurde Santiago de Chile zur intelligentesten Stadt Lateinamerikas gekürt und belegt weltweit Platz 91. Und diese prestigeträchtige Rangliste, die vom Center for Globalization and Strategy unter der Leitung der Professoren Pascual Berone und Jean-Henrique Ricard erstellt wurde, bewertet den Entwicklungsstand von 183 Städten in 92 Ländern anhand von 114 Schlüsselindikatoren für deren Fortschritt. Dem Bericht zufolge hat Santiago de Chile andere große lateinamerikanische Metropolen wie Buenos Aires, Montevideo, Mexiko-Stadt und Panama übertroffen. Diese privilegierte Position ist vor allem auf die herausragenden Leistungen der Stadt in wichtigen Bereichen wie Regierungsführung, Mobilität und Verkehr sowie auf wirtschaftliche Aspekte zurückzuführen. Buenos Aires hat zwar in den genannten Bereichen weniger herausragende Leistungen erbracht, dafür aber in den Bereichen Stadtplanung, internationale Projektion und Entwicklung des Humankapitals, was sie den zweiten Platz unter den lateinamerikanischen Städten eingebracht hat. Papst Franziskus hat in dieser Woche im Vatikan die mexikanischen Präsidentschaftskandidatinnen Claudia Sheinbaum von der Regierungspartei Morena und Xochitl Galvez vom Oppositionsbündnis getrennt empfangen. Sheinbaum, die Kandidatin der Koalition Sigamos Haciendo Historia, die sich aus der nationalen Erneuerungsbewegung Morena, der Arbeiterpartei und der grünen ökologischen Partei Mexikos zusammensetzt, veröffentlichte Bilder des privaten Treffens, das sie heute mit dem Papst in dessen Büro in Santa Marta, Vatikanstadt, hatte. Wie die Kandidatinnen in ihrem Beitrag im sozialen Netzwerk X mitteilte, dauerte das Treffen mit Franziskus eine Stunde. Sie sagte: "Heute hatte ich das große Privileg von Papst Franziskus in seinem Privatbüro in Santa Marta empfangen zu werden. Es war eine außergewöhnliche Stunde, die ich nie vergessen werde. Auf eine einfache und herzliche Weise, die seine Größe zeigt", sagte Sheinbaum, die Jüdin ist. Sie sagte auch, dass Franziskus nicht nur der höchste Repräsentant der katholischen Kirche sei, sondern auch einer der größten globalen Führer und Denker der letzten Zeit und dass sie tiefe Bewunderung für sein humanistisches Denken habe. Unterdessen veröffentlichte auch die Oppositionsführerin Xochitl Galvez Bilder ihrer Privataudienz beim Papst, die am vergangenen Dienstag stattfand. Die Bilder sind auf X zu sehen. Laut Galvez war es für sie eine sehr emotionale Erfahrung, da sie sich seit Kindesbeinen zum katholischen Glauben bekennt. Sie sagte: "Wir haben seit vielen Generationen tiefe katholische Überzeugungen. Während des Treffens wünschte Franziskus der Oppositionskandidatin viel Glück und sagte: Ich freue mich, dass Sie den Mut haben, den Sie haben. Es ist schwierig, wenn man in der Regierung ist, man darf sich nicht vom Gesang der Sirenen mitreißen lassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg", so der Papst während des Gesprächs, wie Galvez Team in einer Presseerklärung mitteilte. Die kolumbianische Armee hat in den letzten Stunden eine neue Verletzung des Waffenstillstands angeprangert. Zuvor hatte die Front Jaime Martinez, eine Dissidentengruppe der erloschenen revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, der FARC, einen Soldaten und einen Zivilisten in der Region Cauca verwundet. Wie die 3. Division der nationalen kolumbianischen Armee auf ihrem Account im sozialen Netzwerk X mitteilte, hieß es: "In einem neuen Akt, der gegen den bilateralen Waffenstillstand verstößt, wurden die Truppen des Sonderkommandos von Cauca in einer ländlichen Gegend angegriffen. Einer unserer Berufssoldaten wurde bei diesem Vorfall verwundet", so die Armee. Später alarmierte die Gemeinde die Truppen über die Verwundung eines Zivilisten, der nach diesem Angriff verletzt worden sei. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press. Es ist nicht die erste Verletzung des Waffenstillstands seit der Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses zwischen der Regierung und den bewaffneten Dissidentengruppen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für ein wenig Musik. Wir hören argentinischen Jazz, wir hören Ernesto Rodos, das Stück Enfant. Thank you.
Chitier.
Rai.
Argentine vers le monde.
Rai. Argentina to the world.
Rai. Sekai ni mokete Argentine.
Rai. Argentina au mundo.
La Rai. Argentina al mondo.
Rai. Argentinian in die Welt.
Rai. Argentina al mundo.
Rosca el tocadisco, negro.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns in der Rubrik Die Welt in drei Liedern und wir wollen uns mit der Geschichte beschäftigen von Deutschen in Mexiko. Wir werden dabei Musik hören, jeweils von Jorge Negrete. Und damit fangen wir jetzt auch an, und zwar mit dem Stück Mexico Lindo y Querido.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores.
Anders als Argentinien oder Brasilien war Mexiko traditionell kein Land deutscher Masseneinwanderung. Gleichwohl gibt es durchaus geschichtliche Berührungspunkte. Und die begannen auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als kein geringerer als Alexander von Humboldt sich von seiner Ankunft am 22. März 1803 in Acapulco bis zu seiner Abreise am 7. März 1804 in Veracruz rund 50 Wochen in Mexiko aufhielt. Sein Aufenthalt fand jedoch im Rahmen einer ausgedehnten Forschungsreise statt und er hatte keinesfalls die Absicht, sich in Mexiko dauerhaft niederlassen zu lassen. Dennoch sind seine Verdienste für Mexiko von so außerordentlicher Bedeutung, dass unter anderem die deutschen Schulen in Mexiko-Stadt und in Puebla nach Alexander von Humboldt benannt wurden. Eine erste gezielte Einwanderung deutschsprachiger Familien fand nach der im April 1864 erfolgten Machtergreifung des beim mexikanischen Volk äußerst unpopulären Kaisers Maximilian von Habsburg statt, der dadurch seine Position zu festigen suchte. Nachdem der bereits in Mexiko lebende und ursprünglich aus Schlesien stammende Moritz von Hippel zum Direktor der deutschen Kolonien in Yucatan ernannt worden war, reiste er in seine alte Heimat, um deutschen Familien eine Übersiedlung nach Mexiko schmackhaft zu machen. Obwohl es in Deutschland erhebliche Vorbehalte für dieses Abenteuer gab, gelang es von Hippel, insgesamt 443 Personen für sein Vorhaben zu gewinnen. Die meisten von ihnen waren verarmte Bauern, brotlose Künstler oder arbeitslose Werktätige, die mit ihrer gesamten Familie nach Yucatan übersiedelten. Die erste Gruppe bestand aus 224 Personen aller Altersgruppen und erreichte die Hafenstadt Sisal auf einem Schiff aus Hamburg kommend am 25. Oktober 1865. Die Gruppe fand ihre neue Heimstätte in dem kleinen Maya-Dorf Santa Elena. Weitere 219 Siedler kamen am 15. Juli 1866 ebenfalls in Sisal an. Ein kleiner Teil von ihnen landete ebenfalls in Santa Elena, während der wesentlich größere Teil dieser zweiten Gruppe nach Pustunitsch, einem anderen kleinen Maya-Dorf, rund 16 Kilometer östlich von Santa Elena, geleitet wurde. Die beiden Dörfer wurden gemeinsam unter dem Begriff Villa Carlota nach Kaiserin Charlotte, der Ehefrau von Kaiser Maximilian, bekannt. Bereits im Herbst 1866 kam es zu einer größeren Unzufriedenheit unter den deutschen Siedlern, die eine erste Rückreisewelle auslöste. Nach dem Sturz des Kaisers und seiner Erschießung im Juni 1867 waren die deutschen Siedler als Kollaborateure des Feindes gebrandmarkt und entsprechend angefeindet. Sofern möglich reisten sie nach Deutschland zurück oder wanderten in die Vereinigten Staaten aus. Manche blieben auch in Mexiko, vor allem jene, die eine Einheimische geheiratet hatten. Eine zweite, industriell bedingte Einwanderungswelle fand während des 19. Jahrhunderts statt, als sich deutschsprachige Familien vorwiegend in Mexiko-Stadt und Puebla niederließen. Im Jahr 1934 lebten bereits etwa 20.000 Deutsche im Land. Der Verband deutscher Reichsangehöriger in Mexiko hatte zu dieser Zeit rund 7.000 Mitglieder. Ein Großteil der deutschen Bewohner in Mexiko war im Handel und in der Industrie tätig. Wie in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern auch, siedelten sich Plattdeutsche Mennoniten in den Regionen Chihuahua und Durango an. Auch heute noch sprechen viele dieses Plattdeutsch. Bekannte deutschsprachige Einwanderer in Mexiko waren zum Beispiel der Psychoanalytiker Erich Fromm, der 1950 nach Mexiko kam und hier das Instituto Mexicano de Psicoanálisis gründete und bis ungefähr 1965 blieb. Oder Karl Wilhelm Kahlo, Kaufmann und Fotograf, der Vater von Frida Kahlo. Er wanderte um 1890 nach Mexiko aus, wo er ein Grundstück in Coyoacán erwarb, auf dem er später das später so berühmte Blaue Haus errichtete, in dem sich heute das Frida Kahlo Museum befindet. Maximilian I., den Habsburger Kaiser, den hatten wir ja schon erwähnt. Und dann gibt es auch noch den geheimnisvollen Schriftsteller Beethoven, der 1926 nach Mexiko kam und dort vermutlich dort 1969 verstarb. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges kam es zu zwei großen Aussiedlungswellen, vor allem deutschsprachige Juden und linksgesinnte Menschen aus Deutschland und Österreich, die in den Jahren 39 bis 42 mit Hilfe des mexikanischen Konsuls in Marseille, Gilberto Bosques, aus Europa fliehen konnten, fanden in Mexiko eine neue Heimat. Aber dazu kommen wir gleich noch. Die deutsche Kultur hat sich in vielen Gebieten und Städten Mexikos erhalten. So wird zum Beispiel in vielen Orten das Oktoberfest gefeiert. Wirtschaftlich gesehen erreichten die Deutschen mit ihrer Käseproduktion und dem Bierbrauen große Bekanntheit in der restlichen Bevölkerung Mexikos. Heute haben in Mexiko rund 200.000 Menschen deutsche Wurzeln. Die Angabe der Deutschsprachigen schwankt je nach Schätzungen zwischen 60.000 und 90.000 Personen. Wir hören wieder ein wenig Musik von Jorge Negrete, Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
¿Qué te decía, manito?
Te voy a hacer tus calzones.
¿Cómo?
Como los usa el ranchero.
¿De qué?
Te los comienzo de lana.
Neben den Auslandsdeutschen und den jüdischen Emigranten, die ihre Gegensätze nicht überbrücken konnten, fand sich mit den politischen Exilanten aus Deutschland und Österreich eine dritte und überaus aktive Gruppe in Mexiko ein. Darüber berichtet Fritz Pohle in einem Aufsatz für das Magazin Matisse's. Denn so restriktiv sich das Land gegenüber der jüdischen Massenflucht aus Europa verhalten habe, so großzügig gewährten seine Behörden exponierten politischen Gegnern des Faschismus Asyl, zumal solchen, die sich für die von Mexiko offiziell unterstützte Spanische Republik eingesetzt hatten. Sehr enge Grenzen waren indes den Versuchen gesetzt, die in Lateinamerika fast durchweg nationalistisch orientierten auslandsdeutschen Minderheiten zur Einheit gegen Hitler und zur Unterstützung der Alliierten zu bewegen. Im Januar 1939 gab Präsident Cárdenas öffentlich bekannt. Man habe vor 1000 Kämpfer der in Katalonien demobilisierten internationalen Brigaden, denen die Rückkehr aus Spanien in ihre Herkunftsländer versperrt sei, in Mexiko aufzunehmen. Dieses Asylangebot an zumeist kommunistisch bzw. sozialistisch organisierte Exilanten konnte, nicht zuletzt aufgrund innenpolitischer Proteste, nicht realisiert werden. Es signalisierte aber eine asylpolitische Orientierung, die das Land nach Kriegsbeginn zum begehrten Fluchtpunkt vor allem für jene Exilanten werden ließ, denen in französischer Internierung die Auslieferung an Hitler-Deutschland drohte. Bis Mitte 1942 hatte sich mit Schriftstellerin Anna Segers und den Schriftstellern Egon Erwin Kisch, Ludwig Renn, Bodo Uhse und anderen wie mit Paul Merker, Otto Katz, Alexander Abusch und zahlreichen weiteren Parteifunktionären das wichtigste Zentrum der KPD-Immigration im westlichen Exil der Kriegsjahre gebildet. Mexiko gewährte aber auch Ex-Kommunisten wie dem Schriftsteller Gustav Regler, Anarcho-Syndikalisten wie Augustin Suchstuy und Linkssozialisten wie dem Sekretär der SAP Max Diamant Asyl. Das Land wurde nach Kriegsbeginn zum Zufluchtsort der linksstehenden Exilanten aller Schattierungen, denen aufgrund ihrer politischen Orientierung der Weg in die Vereinigten Staaten und andere überseeische Asylländer versperrt geblieben war. Die im Juni 1941 mit Hitlers Angriff gegen die Sowjetunion eingeleitete Wende der weltpolitischen Situation führte zu einer allgemeinen Intensivierung der exilpolitischen Aktivitäten. Im November 1941 meldete sich die durch Egon Erwin Kisch, Anna Segers, den österreichischen Journalisten Bruno Frey und zahlreiche andere Neuankömmlinge verstärkte kommunistische Exilgruppe mit der ersten Ausgabe der Zeitschrift Freies Deutschland zu Wort. Die brillant redigierte politisch-kulturelle Monatszeitschrift erschien bei internationaler Verbreitung in einer Auflage von bis zu 4000 Exemplaren kontinuierlich bis Mitte 1946, zuletzt unter dem Namen Neues Deutschland. Zu den besonderen Leistungen der kommunistischen Exilanten in Mexiko gehört schließlich der Exilverlag El Libro Libre. Neben dem erst 1945 in New York gegründeten Aurora Verlag die bedeutendste Neugründung der Kriegsjahre. Zum Jahrestag der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen im Mai 1942 stellte sich der Verlag als Selbsthilfeunternehmen der in Mexiko exilierten Schriftsteller vor. Anfang 1943 erschien bei El Libro Libre Anna Segers weltberühmter Roman Das siebte Kreuz. Von mehr als nur zeitgeschichtlichem Wert sind ferner die Veröffentlichungen von Egon Erwin Kisch, Marktplatz der Sensationen und die Entdeckungen in Mexiko. Aus den Vereinigten Staaten schickten Leon Feuchtwanger seinen Erlebnisbericht aus der Emigration, Unholdes Frankreich und Heinrich Mann seine Lidice Satire. Aus Moskau kam im Nachkrieg das Manuskript von Theodor Bleviers Roman Stalingrad, der neben dem siebten Kreuz, neben bedeutendsten Roman der literarischen Mexiko-Immigration erschien jedoch nicht in dem deutschen Exilverlag, sondern unter dem Titel Visado de Tránsito in mexikanischer Ausgabe bei Nuevo Mundo. Es handelt sich um Anna Segers Roman Transit, der 1948 in Konstanz einen deutschen Verleger fand. Wir hören zum Abschluss wieder Jorge Negrete und das Stück heißt Paloma Querida.
Que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado.
Ja, liebe Hörer, wir haben in der Reihe Die Welt in drei Liedern einen Beitrag über Mexiko gehört. Die Idee war von Silvana Avellaneda und Markus Christoph und für die Technik zuständig war Sergio Bosco.
Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar.
Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
Argentinian in die Welt.
Drei Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in der Rubrik DX-Neuigkeiten, die uns mein Kollege Arnaldo Slehn zusammengestellt hat. Wir beginnen mit unserer Ecke für die Hörvorschläge. Wir empfehlen Ihnen, Papier und Bleistift zur Hand zu haben, um die Details der Sender zu notieren, die Sie in den nächsten Tagen empfangen können. Die Angaben, die Zeitangaben sind in UTC, also in koordinierter Feldzeit, und die Frequenzen sind in Kilohertz angegeben. Wir sagen Ihnen oft, dass es möglich ist, mehrere Radioländer mit einem einzigen Hörvorgang zu bestätigen. Eine solche Möglichkeit haben wir auf der Frequenz 12.095 kHz, denn gegen 16 Uhr UTC ist Radio Slovakia International aus dem Relaiszentrum in Dabaja in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu hören, und zwar in russischer Sprache. Ein sehr interessanter deutscher Sender ist der Deutsche Wetterdienst, der aus Pinneberg in Schleswig-Holstein sendet und auf der Frequenz 6180 kHz gegen 6.30 Uhr koordinierter Weltzeit zu empfangen ist. Der Deutsche Wetterdienst, sagt Arnaldo Slehn, ist ein Sender mit geringer Sendeleistung, der Wetterberichte und Serviceinformationen ausschließlich in deutscher Sprache ausstrahlt. Der religiöse Sender Bible Voice Broadcasting sendet seine Programme in der Sprache Bahasa Malay auf der Frequenz 15.210 kHz über das Relaiszentrum, das MBR in der Stadt Taschkent in der Republik Usbekistan betreibt. Der Sender ist von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr UTC mit 100 kW während seiner Programme für Malaysia zu hören, die ausschließlich sonntags ausgestrahlt werden. weiter mit exotischen Sprachen. Der von Adventist World Radio betriebene Radiosender KSDA hat die Frequenz für seine Sendung in der Sprache Manu Manav Karenisch von 14 Uhr bis 14.30 Uhr UTC auf der Frequenz 12.085 kHz mit 100 kW geändert. Manu Manav Karenisch ist eine karenische Sprache, die von mehr als 3 Millionen Menschen im Süden Birmas gesprochen wird. Sie wird als Zweig der tibeto-burmanischen Sprachen betrachtet. Man lernt ja nie aus. Ebenfalls auf dem 25 Meter Band, genauer gesagt auf der Frequenz 12.120 kHz, können Sie versuchen, um 11 Uhr UTC den religiösen Sender KTWR zu hören, der von Meriso auf der Insel Guam aus in mongolischer Sprache sendet. NHK Radio Japan wurde auf der Frequenz 17.820 kHz auf dem 16 Meter Band um ca. 5.25 Uhr UTC empfangen, ausgestrahlt vom Sender, den der japanische internationale Sender NHK World Radio Japan in der Stadt Ibaraki Koga nahe Yamata in Japan besitzt. Die Sendung wurde auf Russisch ausgestrahlt. Eine sehr interessante DX-Herausforderung ist der Versuch, die 6050 kHz-Frequenz des religiösen Senders Elva zu empfangen, der aus Monrovia in Liberia sendet und dessen Programme in englischer Sprache Minuten nach 6 Uhr koordinierter Weltzeit ausgestrahlt werden. Zum Abschluss der heutigen Liste von DX-Empfehlungen möchten wir Sie daran erinnern, dass es eine merkwürdige Station gibt, Radiostation gibt, deren Name oder Bezeichnung nicht vollständig geklärt ist, die von einem unbekannten Ort aus sendet, der auf der einen oder anderen Seite der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela liegen könnte. Dieser Sender wird gemeinhin als Station 4940 bezeichnet und die gehörten Sendungen sind pädagogischer, kultureller oder auch religiöser Natur. Die beste Zeit, um diese mysteriöse Radiostation zu empfangen, ist gegen 5 oder 6 Uhr UTC, immer auf der Frequenz 4940 kHz im tropischen Band von 60 Metern. Nun zu einer weiteren Nachricht aus der Welt des Rundfunks, die aus der argentinischen Republik stammt. Die Regierung von Präsident Javier Milei hat in den letzten Tagen die Zwangsverwaltung der öffentlichen Medien für ein Jahr angeordnet, nachdem sie die Kontrolle dieser Einheiten an das Büro des Kabinettschefs delegiert hatte. Auf diese Weise will die Regierung den Weg für eine mögliche Privatisierung ebnen, wie Milei es im Wahlkampf versprochen hatte und wie es auch schon in dem aber vorerst gescheiterten Omnibusgesetz vorgesehen war. Mit dem Dekret über Notwendigkeit und Dringlichkeit DNU legte die Regierung fest, dass die Maßnahme unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Telam, Radio y Televisión Argentina, also Radio und Fernsehen Argentiniens, wozu auch Radio Nacional gehört und dazu gehört ja auch RAE. Dazu hat die Regierung Maßnahmen festgelegt. Der von der Regierung ernannte Zwangsverwalter ist Diego Martín Scheer. Sein Stellvertreter ist Diego Sebastián Marías. Sie agieren unter dem Schirm des Kabinettschefs Nicolas Posse. Dieser kann die Zwangsverwaltung einmalig um ein Jahr verlängern. Zu den Zielen der Zwangsverwaltung gehören laut Dekret die Neuformulierung und Anpassung der Unternehmen, die Bewertung oder Änderung des Personals oder die Genehmigung eines neuen Statuts, die Bewertung oder Änderung des Systems der Finanzmittelverwaltung, die Erweiterung oder Kürzung von Haushaltsposten, die Änderung der Einstellungen und der Personalstruktur sowie die Durchführung einer umfassenden Prüfung des Zustands der Einrichtungen. Die Beamten werden dem Chef des Kabinetts, Nicolas Posse, Bericht erstatten, und zwar auf Grundlage des genannten Dekrets über die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Präsident Javier Milei. Darüber hinaus wird die Zwangsverwaltung für die Darstellung der Rechenschaftspflicht, die Ernennung von Beamten und Personal und die Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit der Unternehmen zuständig sein. Wir hören wieder ein wenig Musik. Wir hören Reggae, Los Cafres, La Foto de Zapata. Sie hören immer noch RAE, Radio Argentinien in die Welt. Ja, und wir sind ja, schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung in deutscher Sprache angekommen. Ich möchte mich bedanken bei Sergio Bosco, der für die Technik verantwortlich zeichnete. Ja, die Moderation oblag mir, Markus Christoph. Ich hoffe, Ihnen hat dieses heutige Programm zugesagt und Sie haben einiges da mitnehmen können an Wissenswerten hier aus Argentinien und Lateinamerika. Noch eben der Hinweis, dass Sie uns gerne Hörerpost zumailen können. Die E-Mail-Adresse ist raiofdeutsch@gmail.com. Das würde uns freuen. Ansonsten darf ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Wir hören uns dann, so Sie wollen, am kommenden Montag wieder, denn am 19. Februar, dann ist wieder eine Sendung in deutscher Sprache geplant, um 17 Uhr argentinischer Zeit, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit, und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Bis dahin machen Sie es gut und auf Wiederhören.